unser Anfang, geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 16. Sonntag nach Trinitatis. Man meint ja fast, es wäre ein normaler Sonntag, weil der September ja ziemlich angefüllt war mit der Jubelkonfirmation, mit der Kirchweih und jetzt ein ganz normaler Sonntag, aber Sie haben natürlich die Wahl. Sie haben die Wahl, in die Kirche zu gehen, Sie haben die Wahl, ins Wahllokal zu gehen. Sie haben immer die Wahl. Sogar nächsten Sonntag nochmal. Irgendwo ein spannender Monat. Und vielleicht ist es gerade gut, an einem Tag, an dem man die Wahl hat, im Vorfeld sich mit sich selbst und mit dem Herrgott noch einmal ins Benehmen zu setzen und Rücksprache zu halten, weil man ja immer auf der Suche nach dem Richtigen ist. Ich werde jetzt garantiert keinen Gottesdienst zur Landtagswahl halten. Das war alles dazu, was ich dazu zu sagen habe. Ich wünsche uns nun einen gesegneten Gottesdienst. gemeinsam singen, auf Gottes Wort hören, wollen gemeinsam beten. Jeder kommt mit dem, was die Zeit ihm auferlegt hat. Mit den Begegnungen, mit den gesprochenen und gehörten Worten, mit all dem, was die Seele hell macht, aber auch mit dem, was die Seele belastet. Und gerade dieses, was unser Leben dunkel machen will, dürfen wir in die Hände Gottes legen mit der Bitte des Zöllners am Tor, die da lautet: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich in unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Und der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinen Willen uns verziehen. Er hat allen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen.
Oh. himmlischer Vater, in deinem Sohn Jesus Christus hast du die Fesseln des Todes gesprengt. So bitten wir dich, dass wir dieses Geschenk wertschätzen. Befreie uns vom Hang zur Verherrlichung jedweden falsch verstandenen todesmutigen Heldentums. Schenk uns den richtigen Blick auf das Leben, dass dein Geschenk deine Gabe ist, für die wir dann unsere Verantwortung tragen. Darum bitten wir dich, dich durch Christus, den Auferstandenen, der auf uns wartet am Ende aller Tage. Amen.
Die Evangelien für den heutigen Sonntag lesen wir im zweiten Brief des Paulus an Timotheus im ersten Kapitel. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium.
Thank you.
Dorfe Marias und ihrer Schwester Maria. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt, und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Ehre sei dir, Herr.
unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser Predigtwort heute Morgen sind einige Verse aus dem 7. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dort heißt es: Und es begab sich danach, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm, und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle. Und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns auferstanden, und Gott hat sein Volk besucht. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich ein Bild, das wir zumindest zu Beginn oft in den Evangelien vorfinden. Jesus unterwegs. Auf seiner Wanderschaft hin zu seinem Ziel in Jerusalem, begleitet von den Menschen, die er sich herausgesucht hat, die er auch mit Aufgaben ausgestattet hat, begleitet von seinen Jüngerinnen und Jüngern und im Gefolge eine große Menge. Menschen also, die hören wollten, was er zu sagen hat, Menschen, die den Sinn ihres Lebens suchten, Menschen, die ein Stück Wahrheit erleben wollten, Menschen, die etwas über das Leben erfahren wollten, Menschen, die einfach mit ihm gingen. Was da so unterwegs war, mit Jesus und den Menschen, die ihn begleitet haben, man kann es umschreiben, das war ein Zug des Lebens. Lebendige Menschen auf der Suche nach dem Leben, nach dem, was Leben ausmacht. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Zug so eine gewisse fröhliche, aber auch neugierige und angespannte Atmosphäre herrschte, immer der Blick auf den Mann an der Spitze gerichtet, alles voller Hoffnung. Und dann diese Begegnung. Ein anderer Zug kommt ihnen entgegen. Ein Zug des Todes. Da wird nicht nach Leben gesucht, sondern auf Leben zurückgeblickt. Da werden nicht neue Hoffnungen und neue Pläne gemacht, sondern da wird begraben. Ein Mensch, Zukunft, Pläne, Hoffnung, Freude, all das soll mit ins Grab hinabsinken. Da waren einige dabei, die keine Zukunft hatten. Für den Jungen, der dort auf der Bahre lag, Luther übersetzt sagt, da war das kurze Leben beendet, aus Äpfelarm. Das, was er sich vielleicht erträumt hat, was er an Plänen für sein Leben gemacht hat, die Liebe, die er vielleicht noch entdecken wollte oder vielleicht schon gefunden hatte, all das war beendet. Wie er gestorben ist und warum, das beschreibt uns die Bibel nicht. Und dann gibt es noch einen zweiten Menschen, der zwar im Zug läuft, aber trotzdem gestorben ist. Seine Mutter. Aus zwei Gründen. Sie war Witwe. Und der Sohn war ihr einziger Sohn. Und über das hinaus, was wir empfinden in einer vergleichbaren Situation, nämlich, dass die Einsamkeit vorherrschen wird in Zukunft, dass man das Leben ganz alleine nur für sich noch irgendwie vorüberbringen muss, man mit den Kontakten, ja auch Freunde vielleicht angewiesen ist. Über das hinaus war es für diese Mutter nicht nur ein seelischer Tod, der es für jeden ist, der seinem Kind ins Grab schaut, sondern auch der soziale Tod. So war das damals geregelt. Der Ehemann sorgt für seine Frau, und wenn er es nicht mehr kann, dann ist es Aufgabe der Kinder. Und je mehr Kinder einer damals hatte, desto größer und komfortabler war sozusagen seine innerfamiliäre Rentenversicherung. Jetzt hatte sie nur diesen einen. Dieser eine Sohn, der sie dann, wenn sie alt würde, eines Tages versorgen sollte, der für sie einstehen sollte, der sie sogar rechtlich vertreten sollte, so war es halt damals üblich, der liegt auf dieser Bahn. Und die Zukunftsperspektiven, die sie hat, die sind einfach die. Solange du mit deinen Händen noch etwas arbeiten kannst, kannst du dich über Wasser halten. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, bist du auf Gnade und Barmherzigkeit der anderen angewiesen. Freilich, eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr, als sie in ihrer Traurigkeit ihren Sohn bestatten wollte. Das ist ganz normal. In dem Moment herrscht Bestürzung. Da gibt es ganz viel Mitgefühl, ganz viel Mitleid, vielleicht auch viele Hilfezusagen. Aber wenn das akute Leid mal vorüber ist, wenn das, was man an Schmerzen des anderen mitgefühlt hat, in der Vergangenheit liegt, dann hält sich in der Regel auch die Unterstützung ziemlich in Grenzen. Das war die Perspektive dieser Frau, die Witwe war und ihren einzigen Sohn zu Grabe tragen musste. Und das hätte jetzt sein können, dass diese beiden Züge, dieser Zug des Lebens, dieser Zug des Todes aneinander vorbeigehen, einander nicht wahrnehmen, wäre durchaus verständlich gewesen. Denn die Sphäre des Todes, die macht ja unrein, dem geht man aus dem Weg. Und die Begleiter Jesu, die werden nicht unbedingt scharf drauf gewesen sein, diesen Zug zu begehen. Und dann die Begegnung. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr: Weine nicht. Nicht der tote Sohn steht im Mittelpunkt, wie bei Lazarus, wie wir es vorhin gehört haben, sondern die Witwe. Sie mit ihrer verlorenen Lebensperspektive und ihrer verlorenen Sicherheit, sie rührt sein Herz. Sie jammerte ihn, heißt es. Das ist mehr als Rührung. Und er kommt zu ihr und spricht mit ihr. Weine nicht. Weine nicht in der Situation. Wenn mir das jemand sagen würde, weine nicht. Das ist doch kein Trost. Das ist doch eine billige Vertröstung. Warum soll ich nicht weinen, wenn mein Herz schwer ist? Warum soll ich Trauer und Not nicht selbst mit den Augen ausdrücken? Weine nicht. Jesus sieht, was auf sie zukommt, wenn er nicht handelt. Und hinter diesem Weine nicht, da steht nicht, reiß dich zusammen, da steht kein Hintergrund wie ein Indianer, kennt keinen Schmerz, sondern hör einen Moment auf, öffne deine Sinne wieder für das, was jetzt geschehen wird, dass du es wahrnimmst. Und er berührt den Sarg, macht sich also nach dem jüdischen Ritual eigentlich unrein Träger bleiben stehen und er sagt zu dem Toten, steh auf, ganz trocken. Eine Totenauferweckung ohne die Sätze, wenn du genügend glaubst oder dein Glaube hat dir geholfen. Eine Totenauferweckung ohne eine persönliche Beziehung im Vorfeld, wie bei Lazarus. Aber auch eine Totenauferweckung, in der es mir so vorkommt, als wäre der junge Mann tatsächlich nur ein Werkzeug. Denn er fing an zu reden und Jesus gab ihm seiner Mutter. Und damit gab er ihr das Leben zurück. Nicht nur das Leben ihres Kindes, sondern auch ihr eigenes Leben. Plötzlich war wieder Hoffnung da, war wieder Perspektive da, war wieder ein Stück Sicherheit da. Dass das Leben, wenn es halb schwach und krank wird, nicht irgendwo in einer Ecke oder in der Gosse endet. Damals wie heute, liebe Schwestern und Brüder, wurden Menschen krank und pflegebedürftig. Damals gab es kein Sozialversicherungssystem. Heute bei uns gibt es das. Aber wir sehen es oft genug, wenn jemand pflegebedürftig wird und dann in eine stationäre Einrichtung muss, sind die Kosten oftmals weitaus größer als die Rente. Und dann ist fast so eine Situation, wie sie diese Frau, die ihren Sohn verloren hatte, eingetreten. Gott sei Dank gibt es bei uns schon ein System, das das dann aufdeckt. Aber oft genug richtet sie im Herzen doch etwas an. Am letzten Sonntag war ja das Diakoniejahresfest in Marolsweisach drüben und ein Geschäftsführer eines anderen diakonischen Werks, mit dem ich mich unterhalten habe, er hat gesagt, wissen Sie, klar, uns geht es genauso wie euch. Wir müssen unser Personal beschäftigen, die Pflege kostet etwas und wir müssen auch menschenwürdige Löhne zahlen. Das ist teuer. Aber wenn man auf viele, viele Bewohner blickt, da gibt es welche, die brauchen nach 2 Monaten schon die Unterstützung des überörtlichen Sozialhilfeträgers. Des Bezirks. Andere schaffen es vielleicht ein Jahr. Dann hat er gesagt, wissen Sie, da gibt es tatsächlich Leute, die haben sich ihr Leben lang, damit sie fürs Alter etwas haben, vieles vom Mund abgespart. Und wir sind so weit, dass früher oder später jeder dann bei der Sozialhilfe landet. 50 Euro Taschengeld im Monat und ansonsten geht alles für die Pflege drauf. Wenn mir da Jesus begegnen würde mit seinem Zug des Lebens, was würde er tun? Neben der Fähigkeit, Menschen zu heilen. Ich denke mal, ihm wäre die Würde des Menschen sehr wichtig. Und er würde dafür sorgen, dass zum Beispiel die Erstattungsbeträge aus der Pflegeversicherung tatsächlich kostendeckend sein müssen. Vielleicht würde er aber auch was ganz anderes tun. Nur, ich gebe ja zu, ich an seiner Stelle würde so etwas machen. Jesus gibt den jungen Mann, den er auferweckt hat, seiner Mutter. Was passiert aber mit denen, die in den Zügen jeweils hinten dran gegangen sind? Seine Jünger, die Menschen, die etwas von ihm hören wollten und auf der anderen Seite die Menschen, die die arme Frau begleiten wollten auf diesem Weg. Dort heißt es, Furcht ergriff sie alle. Und sie priesen Gott und sprachen. Es ist ein großer Prophet unter uns auferstanden und Gott hat sein Volk besuchen. Zwei Dinge, die eigentlich richtig gegenläufig sind. Furcht und Schrecken. Erschrecken. Naja, nachvollziehbar. Was wir Menschen nicht verstehen, das macht uns Angst. Was wir nicht im Griff haben, was wir nicht gestalten können, davor können wir uns fürchten. Und gleichzeitig dieses extreme Umkippen aus der Furcht hinaus in ein uneingeschränktes Gotteslob. Sie priesen Gott und sprachen. Und auch da wieder, es ist ein Prophet unter uns auferstanden. Als wäre die gute alte Zeit, in der ein Elia seine Wunder tat, plötzlich wieder da. Und dann auch wieder der Überschlag drüber, den es eigentlich im Judentum gar nicht geben konnte und geben durfte. Gott hat sein Volk besucht. Eigentlich für die Menschen damals unvorstellbar, vor allen Dingen, dass Gott in einem Menschen sie besucht. Aber das war der erste Schritt, das auch zu verstehen. Dass Gott, der Schöpfer aller Dinge, in diesem Menschen Jesus selbst zu dem Menschen kommt. In einem begegnen sich Gott und Mensch und werden eins. Ich würde mir manchmal wünschen, dass es uns gelingt, mit weniger spektakulären Ereignissen als mit dem, was wir gerade gehört haben, die inneren Augen offen haben und selber sagen können, wo hat uns Gott in Jesus Christus in unserem Leben besucht? Wo haben wir ihn wahrgenommen? Wo waren die heilsamen Wendungen in unserem Leben? Wo haben wir neue Perspektiven und neue Zukunft gewonnen, wo es manchmal vielleicht sogar ausweglos schien? Vielleicht fürchten wir uns manchmal davor. Vielleicht aber auch können wir Gott loben für das, was er in unserem Leben tut. Ich wünsche uns scharfe Sinne und ein offenes Auge, innen wie außen, um zu sehen und wahrzunehmen, wie Gott in Jesus Christus sein Volk und dazu gehören wir besucht. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. der vergangenen Woche. Am vergangenen Sonntag waren im Klingelbeutel 45 Euro eingelegt und in der Kollekte, die für die Aufgaben in der eigenen Gemeinde bestimmt war, waren es 31 Euro. Außerdem wurden für die eigene Kirchengemeinde 255 Euro gegeben, 10 Euro für das Therese-Stählin-Haus und im Vorfeld der Jubelkonfirmation 150 Euro. Für die Orgel 8 Euro und für die Kirche 25 Euro. Herzlichen Dank für alles. Und das Dankopfer, das wir Sie heute am Ausgang bitten, ist bestimmt für einen Ort, in dem wir nie sein wollen, nämlich für die Gefängnisseelsorge. Heute Nachmittag um 13.30 Uhr wird Leon Hubacek durch die Heilige Taufe in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen. Der Taufstein ist schon geschmückt. Und für den Seniorenausflug am Dienstag, 24. September nach Lauenstein, da gibt es noch Plätze. Also man kann jetzt sagen, in Landshut beginnt zum Beispiel die Berechtigung am Seniorenprogramm der Stadt teilzunehmen mit 55. Also ich dürfte schon, aber ich fahre ja sowieso zu unserem Ausflug mit. Der Bus fährt in Witterswind ab um 12 Uhr, danach in Gresselgrund und Marbach so immer mit 5 Minuten Abstand. Die Rückkehr ist gegen 20.30 Uhr geplant. Bitte schön im Fahrrad anmelden, wer noch Lust und Zeit hat. Herzliche Einladung noch zum nächsten Gottesdienst hier in der Nikolauskirche zur gewohnten Zeit am kommenden Sonntag, 22. September, wieder um 9 Uhr und anschließend haben Sie wieder die Wahl. Und schlussendlich das Wort, das uns durch die Woche begleiten will, aus dem 2. Timotheusbrief, wir haben es vorhin schon gehört. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Lasst uns beten. Wir beten zu Gott, unserem himmlischen Vater, der uns in Jesus Christus das Leben schenkt. Hilf uns, Herr, dass wir nicht nur schauen auf unsere Unfähigkeiten, sondern glauben an deine Möglichkeiten. Lass uns nicht stehen bleiben bei manch schlechter Erfahrung, sondern hilf uns weiterzugehen, glauben an deine verändernde Kraft des Lebens. Wir bitten dich für alle Menschen, die in Ausübung ihres Dienstes als Polizisten, Soldaten, Feuerwehrleute oder Rettungskräfte ihr Leben gelassen haben. Wir danken dir für ihre Liebe, mit der sie sich eingesetzt haben, um Leben zu schützen. Wir bitten dich für alle, die einen lieben Menschen verloren haben durch Krankheit und Tod, durch einen Unglücksfall im Straßenverkehr oder menschliches Versagen oder einen Unfall. Tröste du die Trauernden mit deinem Wort und lass all die, die verstorben sind, geborgen sein in deiner rettenden Hand. Wir danken dir auch für alle Grenzerfahrungen in unserem Leben und bitten dich darum, lass sie uns dazu dienen, dass wir in deine Arme fliehen. Lass uns in der Hetze des Alltags trinken aus der Quelle des Lebens und Kraft schöpfen von deinen Worten, die für uns Geist und Leben sind. Zu leben, leben wir in deine Hände. Sollten wir es verlieren und deinen Willen, so lass uns die Gewissheit spüren, dass wir es wiederfinden bei dir in der Ewigkeit. Amen. Vater, unser Kinder, der Heil.